Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts, in dem wir uns neue Erkenntnisse aus der Bildungswissenschaft vornehmen und gucken, was das für Entscheiderinnen und Entscheider und die Praxis bedeutet. Ich bin Lena Sterz, Journalistin, und wie immer mit dabei ist auch Alex Putz hier, der selbst auch als Lehrer arbeitet. Heute sprechen wir über ein Thema, das die psychische Gesundheit vieler Schülerinnen und Schüler maßgeblich beeinflusst, über Mobbing. Ungefähr jede siebte Schülerin und jeder siebte Schüler zwischen 11 und 15 wird in der Schule gemobbt oder mobbt selbst. Das zeigen aktuelle Zahlen aus der HBSC-Studie von 2024, an der Saskia Fischer beteiligt war. Sie ist Professorin für Psychologie in der sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Entwicklungspsychologie an der OTR Regensburg und evaluiert im Moment ein Mobbing-Interventionskonzept für Lehrkräfte. Hallo, Frau Fischer.
Guten Tag, hallo.
Bevor wir gleich mit Ihnen sprechen, sag du mal kurz, Alex, wie du Mobbing im Schulalltag erlebst und was dich da beschäftigt.
Ich finde ganz oft, gerade die schlimmen Fälle von Mobbing, die ich bis jetzt so erlebt habe, die sind ja gar nicht laut, die sind ja eher leise. So, das ist so eine Beobachtung von mir, und ich merke als Lehrkraft immer wieder, dass eigentlich schon reicht, wenn nur eine Schülerin, ein Schüler in der Klasse gemobbt wird, dass die Stimmung, also das Klassenklima, sich wirklich verändert. So, und da kann ich als Lehrkraft immer sehr hellhörig werden. Ja, und ich glaube, dass dann das vorherrschende Gefühl in der ganzen Klassengemeinschaft oft die Unsicherheit ist. Also so empfinde ich es als Lehrkraft. Die Mitschüler haben dann Angst, irgendwie der oder die Nächste zu sein, irgendwie Angriffsfläche zu bieten. Und dann haben sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder unsichtbar zu bleiben selbst, damit sie diese Angriffsfläche eben nicht anbieten, oder eben nach außen Sympathisant des Mobbers zu sein, obwohl sie eigentlich nach innen eine ganz andere Einstellung haben. Mhm. Und meine Frage jetzt, das kann ja Lehrkräfte auch selbst schnell verunsichern. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich glaube, dass es da unter Lehrkräften schon das Bedürfnis nach mehr Professionalisierung gibt. Viele Lehrkräfte fühlen sich hier nicht unbedingt kompetent, dann mit so einer Situation gut umgehen zu können. Sie sind dann schneller irgendwie Vermittler zwischen den Betroffenen und der, ja, zum Beispiel Schulsozialarbeit. Müsste es hier Ihrer Meinung nach irgendwie eine Fortbildungspflicht geben für Lehrkräfte, damit sie eben, ja, mit solchen Situationen kompetent umgehen können, aber auch sich selbst wirksamer fühlen in solchen Situationen?
Das, was Sie beschreiben aus quasi Ihrer Praxisbeobachtung, ist das, was wir seit vielen Jahren versuchen, irgendwie auch wissenschaftlich abzubilden mit Dynamiken und so. Aber am Ende ist es genau das. Sie haben es genau richtig beschrieben. Es macht immer was mit dem gesamten Klima, und es macht eben auch immer was mit dem sozialen Gefüge. Das ist eben das, was wir auch immer wieder predigen und was wir immer wieder quasi nach außen tragen. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch sehr gut angekommen in der Praxis. Dass eben Mobbing kein Problem zwischen den beiden ist, die gerade irgendwie das Mobbing miteinander ausüben, wenn es denn nur sind, immer mindestens zwei, sondern es ist immer ein Problem im komplexen sozialen Gefüge, und es betrifft eben die ganze Klasse. Genauso ist es. Was Sie beschreiben, ist auch typisch, das sehen wir auch in Studien. Es gibt unter sehr vielen Lehrkräften den Wunsch nach Fortbildung. Viele fühlen sich tatsächlich unsicher. Viele sagen, wir wissen gar nicht so richtig, wie wir handeln sollen. Durch diese Unsicherheit entsteht eine Hemmung im Handeln, würde ich es fast nennen. Und es entsteht tatsächlich, nicht flächendeckend, aber mindestens bei einzelnen Lehrkräften, dieses Gefühl von, ich weiß nicht, was ich machen soll, und bevor ich was Falsches mache, mache ich lieber gar nichts. Und was wir aber wissen, ist, dass das gar nichts machen das Falscheste ist, was man letztendlich machen kann.
Alex fragte ja eben auch noch, wie Sie zu einer Fortbildungspflicht stehen, und Sie evaluieren ja aktuell in einem Forschungsprojekt die Wirksamkeit einer Fortbildung zum Thema Intervention bei Mobbing. Wie ist denn die Fortbildungslage aktuell überhaupt?
Was wir im Moment sehen, sind verschiedene Dinge. Das erste, was mir einfällt, ist das Angebot, was schlicht und ergreifend fehlt. Also wir haben auf der einen Seite viele Lehrkräfte, die sagen, wir möchten uns gerne damit beschäftigen. Bevor wir über sowas sprechen, wie eben brauchen wir eine Fortbildungspflicht oder sowas, müssen wir ja darüber sprechen, welche Angebote haben wir denn eigentlich. Und Angebote, die gezielt Lehrkräfte einbeziehen und gezielt sagen, wir bilden euch jetzt fort, damit ihr fitter seid, selbstsicherer seid, wie auch immer, in Bezug auf Mobbing-Intervention. Da müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen Prävention und Intervention. Ja, wie kann ich es verhindern und wie kann ich im akuten Mobbingfall eingreifen? Und gerade im Bereich der Intervention haben wir wenig Angebote. Und wenn wir dann nochmal gucken, wenn wir das gerade flächendeckend ausrollen, können wir das ja verantwortungsvoll nur dann mit den Angeboten machen, von denen wir auch sicher wissen, dass sie funktionieren, die also evaluiert sind, die einen Wirknachweis haben. Und da sieht es sehr, sehr dünn aus im Moment. Das ist also das Erste. Wir müssen erstmal in die Angebote gucken. Und das Zweite, Wir können natürlich, ja, wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken und uns vorstellen, wir haben ganz tolle Angebote, wir haben, woher auch immer, die Kapazität, die flächendeckend auszurollen, ja, aber wir träumen mal ein bisschen, dann werden wir immer noch die Situation haben, dass ganz viele Lehrkräfte und ganz viele Schulen als Institution sagen, finden wir ein tolles Angebot, würden wir gern machen, haben wir aber keine Zeit dafür. Das heißt, was wir eben brauchen, ist, und das wird niemanden überraschen, der es hört, der in der Schule tätig ist. Wir haben natürlich ein Ressourcenproblem. Ja, was wir brauchen, ist irgendwie die Möglichkeit einzuräumen. Das ist natürlich eine sehr subjektive Erfahrung, die ich jetzt nicht mit Zahlen quasi unterlegen kann, aber es ist durchaus das, was wir aus vielen Studien kennen, was wir auch immer wieder hören, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum unterhalten und auch international übrigens, ist die Erfahrung, die wir gerade machen, in dem Moment, wo wir diese Studie ja durchführen, ja, wo wir quasi an die Schulen gehen und sagen, wir haben ein tolles Angebot für euch, ihr könnt kostenlos an diesem Anti-Mobbing-Programm teilnehmen für Schülerinnen und Schüler und ihr kriegt, je nachdem, in welche Studiengruppe ihr zugelost werdet, habt ihr aber zumindest die Wahrscheinlichkeit, zusätzlich kostenlos ein Training für Lehrkräfte zu bekommen, was Lehrkräften dabei hilft, entsprechend gut und selbstsicher und erfolgreich in Mobbing zu intervenieren. Die meisten Schulen wollen das haben. Dann sagen wir, okay, dieses Anti-Mobbing-Programm für Schülerinnen und Schüler braucht so und so viele Fortbildungstage für die Lehrkräfte und wird dann über ein halbes Jahr in im besten Fall wöchentlichen 90-Minuten-Sitzungen ausgerollt an den Schulen. Schwierig.
Ja.
Kriegen wir in anderen Kontexten hin, ja, aber ist eine Riesenherausforderung. Und dann sagen wir, und zusätzlich gibt es für dieses Anti-Mobbing-Training für die Lehrkräfte insgesamt 3,5 Fortbildungstage. Einmal 2 Tage hintereinander, dann ungefähr 4 Wochen später nochmal einen Tag und dann nochmal ungefähr 4 Monate später einen halben Tag als so eine Auffrischungssitzung. Das ist das, was wir aus wissenschaftlicher Sicht sagen, das brauchen wir, weil wir mit so punktuellen Geschichten nicht gut arbeiten können. Wir brauchen, wenn wir fortbilden wollen, wenn wir erfolgreich trainieren wollen, eine gewisse Langfristigkeit. Und da prallen eben Welten aufeinander, weil wir eben viele Schulen haben, die sagen, ja, würden wir wahnsinnig gern machen, können wir aber nicht.
Ja, danke für diesen Einblick. Also stelle ich mir auch für Sie als Wissenschaftlerin sehr herausfordernd vor, in dieser Realität dann motiviert weiter dran zu bleiben.
Jetzt bin ich ja an diesen Studien nicht erst seit gestern beteiligt. Wir machen das seit vielen, vielen Jahren. Und Ressourcen waren schon immer ein Problem und Ressourcen sind, wie gesagt, auch international immer ein Problem. Wir haben aber einen Punkt erreicht, in dem überhaupt kein Spielraum mehr da ist. Das heißt, alles läuft mittlerweile so an der Grenze und an der roten Linie, dass quasi gar nicht mehr abgefangen werden kann. Und ich glaube, bevor wir das nicht verändert haben, bevor wir also nicht über eine andere Organisation von Schule sprechen, ich glaube gar nicht, dass es mit mehr Zeit und mehr Personal getan ist, sondern es ist eher, geht um eine Aufgabenverteilung vielleicht. Das sind strukturelle Fragen, aber da können andere Personen besser beantworten, ja, was es da wirklich braucht. Aber bevor wir nicht dieses Ressourcenproblem, was so massiv gerade besteht, wir wissen ja auch, dass Unterrichtsausfall ein Riesenproblem ist, nicht gelöst haben, können wir, glaube ich, über so flächendeckende Programme gar nicht sprechen. Gleichzeitig, und das ist die Krux dabei, können wir aber auch nicht sagen, ja, wir machen jetzt gar nichts, bevor wir nicht mehr Ressourcen haben, weil das, sind wir realistisch, in den nächsten Jahren nicht passieren wird. Das heißt, wir brauchen so die Quadratur des Kreises, ja, und die ist eben wahnsinnig schwer herzustellen.
Alex, wenn du das hörst, denkst du dann auch vielleicht, wie wäre es mit einer Fortbildungspflicht in 6 Wochen Sommerferien?
Ja, stößt bestimmt auf ganz große Begeisterung.
Gibt es ja manchmal die Diskussion, dass 6 Wochen Sommerferien vielleicht eh nicht mehr zeitgemäß sind in heutiger Zeit, wo kaum jemand mehr bei der Ernte helfen muss. Ja, denke ich manchmal, ob man das nicht da verlagern müsste. Aber das ist dann wohl auch eher ein Traum gerade von mir.
Ja, ich meine, das ist ein schwieriges Thema, ne? Da gehen die Geister auseinander, da bin ich mir ziemlich sicher. Also auf der einen Seite haben wir das Zeitproblem, dieses massive Ressourcenproblem, was egal über welches Thema wir sprechen, ja, wird es immer am Ende stehen, woher sollen die Ressourcen dafür kommen? Und wenn wir jetzt anfangen, natürlich irgendwo die Ressourcen zu nehmen, ich sage jetzt mal bewusst nicht aus den Ferien, sondern eigentlich aus den Erholungszeiten der Lehrkräfte, die ja auch viel, also bei dem Schulalltag, den wir ja zu meistern haben, da, ja, das knabbert auch sehr an unseren Ressourcen. Es ist nicht ohne Grund so, dass viele Lehrkräfte ihr eigenes Gefühl als ich bin am Limit beschreiben. So. Und ich glaube, dass es ja eigentlich wichtig ist, dass man da auch so ein bisschen ja wieder auch so die innere Einstellung gewinnen kann, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich die Kapazität, um mich zum Beispiel mit Präventions-, Interventionsprogrammen beim Thema Mobbing zu beschäftigen. So, aber ich brauche halt auch die Erholung irgendwie und die Belastung bei Lehrkräften, also ich glaube, da spreche ich für viele Lehrkräfte, ist schon relativ hoch. Deswegen glaube ich, ist das nicht der richtige Ansatz, auch wenn du es mit dem Augenzwinkern oder gesagt hast. Ich frage mich so ein bisschen, wenn wir sagen, okay, wir können gegen diese ja teilweise besorgniserregenden Zahlen arbeiten, indem wir mehr Interventions- und Präventionsprogramme haben, dann ist es das eine. Aber es lohnt sich sicherlich auch der Blick irgendwie reinzuschauen, wo können wir das denn ja in den normalen Schulalltag integrieren? Ich glaube, dass da gerade die künstlerischen Fächer, also Kunst, Theater, eine unglaubliche große Rolle spielen. Ich will das auch mal kurz erzählen. Ich habe ja selbst viele Jahre in der Schule eine Theater-AG jetzt auch geleitet. Ich bin ja auch Theaterpädagoge und meine damalige Schulleiterin, die hat mir oft gerade die SchülerInnen so geschickt, die so ein bisschen außen draußen standen, die nicht so richtig integriert waren. Und also die Wirkung von Theater ist eine unglaubliche Wirkung. Ich habe das immer wieder erfahren, gerade bei diesen SchülerInnen, die dann in so eine Gemeinschaft aufgenommen wurden, wo sie sich ähnlich wie ich das als Schüler auch wahrgenommen habe, plötzlich ausprobieren durften, ohne bewertet zu werden. Und die haben dort ein Selbstbewusstsein entwickeln können, was einfach unglaublich ist. Ja, also mir wurde dann nach Aufführung zurückgemeldet von anderen Lehrkräften, oh, wir haben den Schüler oder die Schülerin XY gar nicht wiedererkannt. Was ist denn da passiert? Und jetzt gibt es natürlich, also deswegen meine Frage oder meine Idee, wir müssten diese Fächer eigentlich auch viel stärker, also viel mehr stärken, weil sie eben diese ungeheure Kraft haben, SchülerInnen Selbstbewusstsein zu geben. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, weil ich ja dann, wenn ich selbst nicht so viel Unsicherheit in mir herumtrage, auch ja Mobbing versuchen, sage ich jetzt mal, mit einem anderen Selbstbewusstsein begegnen kann. Und oder ich in eine Gemeinschaft integriert bin, wo ich mir Hilfe holen kann, wo ich mich auch eher traue, ne, dann auch was zu sagen. Und ja, wir diskutieren in Schule ganz oft darüber, müssten wir nicht eigentlich diese Fächer mehr stärken? Und oft sind die Entscheidungen, die getroffen sind, genau die anderen, nämlich, dass wir es eben nicht machen. Also, und das finde ich so irre.
Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man das formuliert, weil wir damit natürlich nicht sagen, zulasten anderer Fächer. Ja, da sind wir ja dann auch ganz schnell in dieser Diskussion. Aber was wir wissen, ist, dass die Dynamik um die Entstehung von Mobbing eine ganz komplexe ist. Wir haben eine Vielzahl von ganz vielen verschiedenen Faktoren, die dazu beitragen, dass Mobbing eben entsteht. Das sind Faktoren auf individueller Ebene, auf sozialer Ebene, auf Klassenebene, die gesamte Schule, die Lehrer-Schüler-Beziehung spielt da eine Rolle und so weiter und so fort. Diese Dynamik, die wirkt immer erstmal abschreckend, ja, weil es eben so eine große Komplexität ist, weil es natürlich in der Konsequenz auch bedeutet, dass jeder Mobbingfall sich ein bisschen anders entwickelt hat, jeder Mobbingfall ist anders in der Dynamik, braucht deswegen nicht unbedingt vollkommen andere Herangehensweisen, aber braucht vielleicht im Detail ein bisschen was anderes, jeder braucht ein bisschen eine andere Unterstützung. Aber, und dafür werbe ich immer sehr gern, diese hohe Komplexität dieses Entstehungszyklus, möchte ich es nennen, bedeutet auch, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen ansetzen können. Denn wenn wir ganz viele Faktoren haben, die beeinflussen, bedeutet es auch, dass wir jeden dieser Faktoren potenziell verändern können und damit auf die gesamte Dynamik einen Einfluss nehmen können. Und natürlich gehört dazu, weil es eben was mit der Gemeinschaft macht, mit individuellen Aspekten, natürlich gehören dazu auch so Selbstwirksamkeitserfahrungen, kreative Erfahrungen, weil sie eben gleichzeitig an mehreren dieser Punkten ansetzen können. Und alles, was das tut, alles, was eine gewisse Komplexität auch abbildet und quasi ein bisschen auch wegkommt von, ihr müsst nett zueinander sein, ja, das auf ein bisschen eine, ja, auch kreativere Art und Weise macht, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Potenzial haben, sich positiv auszuwirken und eben die Mobbing-Wahrscheinlichkeit zu reduzieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Können Sie noch mal zusammenfassen, was Sie wissen über Präventions- oder Interventionsprogramme, die wirksam sind? Weil es gibt ja viele verschiedene Angebote. Kann man jetzt EntscheiderInnen und Lehrkräften zugleich irgendwas an die Hand geben, worauf man achten kann bei der Auswahl von Angeboten?
Wir haben eine quasi unüberblickbare Anzahl von Angeboten. Mhm. Wir haben ständig Situationen, in denen Schulen und Schulleitungen konfrontiert sind mit, wir bieten Ihnen das an, bei uns können Sie sich das einkaufen, wir kommen an Ihre Schule und machen dieses und jenes. Es fehlt also nicht an Präventions, es sind häufig Präventionsangebote, ne? Es fehlt nicht an Präventionsangeboten. Und den Überblick dazu wahren ist wahnsinnig schwierig. Und ich finde, dass es diese Vielzahl an Angeboten gibt, auch überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Also jede Schule ist anders, jede Schule will gerade was anderes. Wir brauchen da auch eine gewisse Bandbreite. Wir laufen aber Gefahr, dass wir wertvolle Ressourcen, denn wir reden oft von finanziellen Ressourcen, wir reden oft davon, dass es was kostet und wir reden immer von Zeitressourcen, anders geht es gar nicht, dass wir diese wertvollen Ressourcen in Programme stecken, die mit hoher Wahrscheinlichkeit potenziell wirksam sind. Es gibt keine Garantie. Auch bei den gut evaluierten Programmen haben wir keine Garantie. Aber wir reden von Wahrscheinlichkeiten, die wir natürlich gern erhöhen möchten. Und da den Überblick zu bewahren und selber zu recherchieren, gibt es da denn Wirknachweise, ist quasi nicht möglich, ja, und ist eine wahnsinnig hohe Anforderung. Da gibt es aber ein tolles Tool, da gibt es eine tolle Unterstützungsmöglichkeit, das ist die Grüne Liste Prävention. Die Grüne Liste Prävention ist ein Überblick, kann man einfach googeln, findet man recht schnell, wo es einen wissenschaftlichen Beirat gibt und in diesem wissenschaftlichen Beirat kann man quasi Programme, die man entwickelt hat, nicht nur zu Mobbing, zu ganz vielen Facetten quasi einreichen und dann gibt es drei verschiedene Stufen. Von Wirksamkeit ist nachgewiesen in komplexen Studien. Aber es gibt da eben auch die Möglichkeit, eingestuft zu werden als potenziell wirksam. Ja, die Wirksamkeit ist gut begründet. Das heißt, jemand hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, mit welchem Wirkmodell, mit welchem theoretischen Modell das denn wirken könnte. Das ist schon mal was. Also es ist immer gut, erstmal da reinzugucken. Da kann man nach verschiedenen Schlagworten suchen. Soziale Kompetenzen, Kommunikation, Empathie und so weiter und so fort und sich das quasi anschauen. Was wir über Anti-Mobbing-Programme wissen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wirksam sind, ist, dass sie ein paar Dinge gemeinsam haben. Sie adressieren immer diese Komplexität in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, sie sind immer multifaktoriell, könnte man sagen. Sie sind immer schulweit. Sie adressieren, je mehr Ebenen sie adressieren, desto besser ist es. Und was sie auch haben, ist, sie sind, und das muss man sagen, leider nicht punktuell. Sie sind nicht einmalig. Wir sind aus wissenschaftlicher Sicht immer ein bisschen kritisch bei so einmaligen Event-Charakter-Geschichten. Ja, wir machen einmal eine Sache in der Turnhalle mit allen, damit adressieren wir alle. Das machen wir im besten Fall einmal im Jahr, damit wir alle Schülerinnen und Schüler bekommen und dann sind wir fertig. Ist nicht falsch, aber da können wir leider auch keine wahnsinnig hohe Wirksamkeit erwarten, ja, weil wir eben eine gewisse Langfristigkeit brauchen. Das heißt, häufig sind es eben Programme, die über mehrere Wochen gehen und die verschiedene Kompetenzen adressieren, wenn wir über Präventionsprogramme sprechen. Natürlich können wir da bei den Schülerinnen und Schülern ansetzen, das ist immer eine gute Idee. Und dann sind es aber häufig Programme, die eben an verschiedenen Punkten ansetzen, die also was mit Kommunikation, mit Empathiefähigkeit, mit sozioemotionalen Kompetenzen im Großen und Ganzen, ja, mit aller Komplexität, die das mit sich bringt, quasi zu tun haben.
Ja, danke, dass Sie das nochmal so deutlich sagen. Wie schaffen denn Schulen überhaupt so eine Kultur des Hinsehens? Ganz konkret, was sollten Schulen machen, damit wirklich diese Kultur des Hinsehens auch dort entstehen kann? Oder generell Bildungseinrichtungen?
Wenn wir über den Arbeitskontext sprechen und ja, wenn wir kurz den Kontext wechseln und darüber sprechen, wie funktioniert ein Unternehmen gut, wie schaffen wir es, Leistungsfähigkeit in Unternehmen herzustellen, dann landen wir sehr oft bei teambildenden Maßnahmen. Wir müssen auch das Team unterstützen, wir müssen die Beziehungen untereinander unterstützen. Am Ende ist das durchaus übertragbar auf Schulen. Das heißt, Schulen müssen, und ganz, ganz viele Schulen machen das auch, ich würde sagen, die allermeisten Schulen machen das, müssen Wert darauf legen, dass wir erstmal als Gemeinschaft zusammenwachsen. Und das gilt sowohl für die Schülerinnen und Schülergemeinschaft als auch für die Gemeinschaft des Kollegiums. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, uns Zeit zu nehmen, ja, das ist wieder das kritische Wort, ja, aber also sehen wir eben auch Möglichkeiten, durchaus niedrigschwellig und mit wenig zusätzlichen Zeitaufwand, zum Beispiel zu sagen, es gibt eine halbe Stunde am Tag, in der Woche, Entschuldigung, zu einem bestimmten Zeitfenster, die dafür da ist, dass sich Lehrkräfte miteinander austauschen über Beobachtungen in der Klasse, über Dinge, die eben, es wird immer genug Anlässe geben, sich auszutauschen, ja, was auch immer gerade ansteht. Also Raum für Kooperation schaffen. Sich selber eben als eine Institution verstehen, in der Beziehung zentral ist und in der Beziehung auch entsprechend geprägt und gefördert werden muss. Das ist wichtig. auch zu verstehen, dass das lohnenswerte Investitionen sind. Denn je mehr ich investiere, desto leichter wird am Ende das Lernen fallen. Desto leichter werde ich am Ende meinen Stoff vermitteln können. Desto weniger Probleme habe ich, die mir natürlich ganz viel Zeit rauben, die links und rechts davon aufploppen quasi, in die ich mich, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und was Schule auch gut tun kann, ist vorbereitet sein. Das heißt, einmal darüber zu sprechen, wo erkennen wir Mobbing, woran machen wir Mobbing fest, was verstehen wir darunter, und einmal auch klar machen, Mobbing ist etwas, was uns alle als Kollegium etwas angeht. Das heißt, schön wäre, wenn wir sowas wie ein einheitliches oder zumindest untereinander ähnliches Verständnis von Mobbing hätten. Mhm. Je mehr da an einem Strang ziehen, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich handeln kann. Und ganz toll ist, wenn ich einen Handlungsleitfaden in irgendeiner Form habe, den alle kennen, oder eine Ansprechperson, den alle kennen, egal ob ich schon seit 15 Jahren an der Schule bin oder gestern erst angefangen habe, wenn mir was auffällt, kann ich zu jemandem gehen und kann sagen, hier, mir ist das und das aufgefallen, was mache ich denn jetzt? Und im allerbesten Fall öffnet diese Person ein Dokument, druckt das aus und sagt, guck mal, hier ist der Faden, den und den kannst du ansprechen, das ist unser Vorgehen. Das muss nicht komplex sein. Es hat was mit Gesprächen zu tun, das hat was mit rausfinden, was überhaupt passiert ist, zu tun, das hat was mit Kooperation untereinander zu tun. Und das ist immer eine gute Idee, weil das auch ganz viel Unsicherheit nimmt. Und für die Schülerinnen und Schüler reduziert es die Wahrscheinlichkeit, dass sie davon abhängig sind, an wen sie gerade geraten. Was wir im Moment an ganz vielen Schulen haben, ist, es ist schlicht und ergreifend Glück, wen ich als Klassenlehrkraft habe, wen ich gerade ansprechen kann, wen ich an der Schule habe, interessiert sich die Person dafür? Oder vielleicht ist es gar nicht so sehr das Interesse, hat die Person, die ich anspreche, eine Idee, was sie machen kann? Und das ist ja eine absolute Katastrophe, wenn wir uns das vorstellen, wie sehr das von Zufall und Glück abhängt.
Als Sie gerade noch über Teambuilding gesprochen haben, musste ich noch daran denken, was es eigentlich für eine Chance sein könnte, dass jetzt ab diesem Sommer eigentlich jeder Erstklässler in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz hat, weil mehr Schülerinnen und Schülerinnen viel mehr Zeit verbringen werden in ihrer Schule und da eigentlich, glaube ich, viel ungenutztes Potenzial noch ist im Nachmittagsbereich, wo bisher viel einfach nur gespielt wird, anstatt vielleicht, dass mal eine Art Teambuilding-Maßnahme angeleitet wird. Frau Fischer, wenn Sie überlegen, wenn heute Sie jetzt was entscheiden könnten für die Bildungspolitik, um das Problem anzugehen oder das Thema anzugehen, was wäre der nächste wichtige Schritt? Was würden Sie sagen?
Das ist eine gute und große Frage. Ich glaube, was ich unserem Bildungssystem am meisten im Moment wünschen würde, wäre eine größere Offenheit für mehr Personal, das nicht Lehrerinnen und Lehrer sein müssen, ja, die keinen Lehramtsabschluss haben müssen, aber mehr Personal, die unterstützend tätig sein können und mehr Mut, Aufgaben neu und anders zu verteilen. Das heißt, ich finde, was nicht sein kann im Jahr 2026 in diesem angespannten Bildungssystem, das wir haben, ist, dass es Schulen gibt, die keine Schulsozialarbeit haben und auch keine andere Form von Unterstützung. Gleichzeitig gibt es Schulen, die zum Teil mit 2-3 Personen in jeder Stunde in der Klasse stehen. Das hat strukturelle Gründe. Ja, das will überhaupt nicht sagen, dass die eine Schule daran schuld ist und die andere hat zu viele Ressourcen, um Gottes Willen. Aber wir müssen hier für ein bisschen mehr Gleichheit in der Fairness der Bedingungen sorgen. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Personen, die Dinge im Blick haben können, die sich Aufgaben aufteilen können, die sich gegenseitig unterstützen können. Und da müssen wir auch ein bisschen offener sein in der Frage, was für Abschlüsse müssen diese Personen haben. Natürlich müssen die alle gut ausgebildet sein, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir könnten hier durchaus offener sein. Wir brauchen mehr Personen an Schulen.
Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch mit uns über dieses so wichtige Thema. Es gibt hier viel Arbeit, wie wir gesehen haben, aber es gibt auch Möglichkeiten, wo wir durchaus auch wirksamer werden können.
Danke für die Einladung.
Ja, an unsere Zuhörerin vielleicht auch nochmal, wenn euch dieser Podcast, der Evidu-Podcast, der Podcast zum Evidu-Magazin gefällt, dann abonniert ihn, empfehlt ihn gerne weiter. Schaut auch mal in das Magazin rein, wir verlinken es gerne in den Shownotes.
Ja, und wer noch Anregungen oder Feedback hat, gerne auf den sozialen Kanälen uns kontaktieren. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Instagram, gerne uns eine Nachricht schreiben. Danke.